Hallihallo, hier sind wir wieder, Kerngeschäft, dieses Mal Folge 25. Ich mache den Fehler nicht zweimal, dass ich die falsche Folge erwähne. Und heute sind wir ein bisschen kürzer für euch da, ein bisschen besonderes. Deshalb bin ich nicht alleine auch bei der ganzen Sache, natürlich nicht. Ich habe den Mike mit dabei. Hallo Mike.
Hi.
Hi. Das war schon super holprig wieder von mir. Ich merke das gerade. Ich hätte mir mal mehr Gedanken darüber machen können. Aber was wir mit dieser Folge, ich habe ja gerade gesagt, das ist ein bisschen besonders hier, was wir mit dieser Folge machen wollen. Und deswegen bist auch nur du da. Wir machen jetzt eine kleine Sonderfolge, wenn man so will, weil wir danach erstmal in eine kleine Sommerpause gehen werden. Wir haben alle ein bisschen was zu tun. Die liebe Julia ist im Urlaub und der Dilo hat auch wieder Arbeitsbeginn als Lehrer. Und da haben wir gesagt, okay, damit wir uns das Leben nicht ganz so stressig machen, machen wir ein bisschen Pause. Das wird sich wahrscheinlich nicht auf eine lange Zeit beziehen. Also ihr müsst keine Angst haben, die nächste Folge kommt sicherlich bald. Aber wir wollen uns selber nicht in Stress machen, wenn gerade das Privatleben auch noch daneben uns steht. Und damit wir euch aber bis dahin nicht verhungern lassen mit Sachen zum Hören oder drüber zum Diskutieren, haben Mike und ich beschlossen, dass wir uns nochmal zusammensetzen, bevor wir in unsere Sommerpause gehen, wenn man so nennen möchte, und nochmal ein bisschen über New Releases quatschen, weil ich glaube, das war eine Sache, die dürfen wir niemals wieder vergessen.
Auf gar keinen Fall, nee.
Das war ganz wichtig, das waren ein paar Rückmeldungen, die wir bekommen haben. Deswegen machen wir das jetzt, dann kriegt ihr jetzt eine schöne, knackige, kurze Folge, ein paar New Releases von uns um die Ohren gehauen und eine nette Spotify-Playlist am Ende, mit der ihr die Wartezeit bis zur nächsten Folge sicherlich gut überstehen könnt. Und ja, Mike, wie ist es und was hast du in letzter Zeit so gehört?
Es ist gut. Ich musste übrigens gerade schmunzeln, wo du Sommerpause gesagt hast, weil ich schaue gerade nach draußen aus dem Fenster und es ist schon wieder am Regnen. Und,
schrecklich, ne? Das ist bei mir auch.
Ja, ich bin schon richtig im Herbst, also in der Herbststimmung und bereite mich da musikalisch gerade auch so ein bisschen drauf vor. Und also die ersten Playlists sind schon angefertigt, aber nichtsdestotrotz haben wir ja trotzdem noch Mitte August und ja, ey, ich habe relativ viel durcheinander gehört, muss ich sagen. Ich habe letzte Tage, ganz heißer Tipp von mir, die ganz neue Quicksand-Platte gereviewt. Die,
ja.
Genau, die Review findet ihr wie immer auf mocko.de. Ein paar Worte vielleicht kurz zu Quicksand. Ist eine Band, also eine von diesen Bands, die einem die Kritiker immer so um die Ohren hauen, von wegen, hör dir das an, kenn das bitte, bitte appreciate, dass es diese Band gibt, weil die einfach schon seit 1990 unterwegs sind und auch durchaus einflussreich auf alles war, was so sich irgendwie Post-Hardcore und irgendwas mit Core schimpft. Der gute Walter Schreifels, seines Zeichens unter anderem Gründungsmitglied von den Gorilla Biscuits, hatte nämlich Anfang der 90er die Idee, hey, ich habe keinen Bock mehr auf Hardcore, das ist mir alles irgendwie zu stumpf geworden, lass uns das mal ein bisschen modifizieren. Das Endergebnis war halt Quicksand mit dem Album Slip, was bis heute einfach ein Meilenstein des Genres ist, 93 rausgekommen. Und ja, zwischendurch passierte da nicht mehr viel, dann gab es irgendwie 2017 nochmal ein Album und ja, jetzt letzte Woche heißt Mitte August, ich habe es jetzt genau Datum nicht vor, Mitte August kam auf jeden Fall die vierte Platte, Distant Populations, und kann ich euch auf jeden Fall wärmstens ans Herz legen, wenn ihr euch vielleicht beim Anhören wundert, es ist jetzt nicht das Post-Hardcore, was man sich vielleicht unter anderen Bands wie vielleicht Silverstein oder Thursday oder so vorstellt, es ist in meinen Augen ein bisschen gitarrengetriebener, ein bisschen verspielter, aber hat einen sehr coolen Sound, der sehr viel 90s drin hat. Ich glaube, du hattest dir auch was angehört, ne, Lin?
Genau, ich hatte mir die Songs Katakana, glaube ich, Katakana, ich hoffe, das war richtig, und Missile Command angehört. Und ich habe, also das ist, du hast vollkommen recht mit der Aussage, dass die Kritiker immer rufen, hört euch diese Band an, die ist ganz wichtig. Das ist auch das, was ich immer so irgendwie von mit dem Namen Quicksand assoziiere. Kritiker finden die immer voll geil, so der Otto Normalverbraucher ist jetzt nicht so keen darauf. Nicht, weil die Musik scheiße ist, einfach weil es irgendwie auch kein Name ist, der jetzt so präsent immer ist. Und ich war dann, hab dann reingehört und war ein bisschen verwundert, weil es ist ja, das sagst du ja auch, es ist ja so dieser Grundstein oder diese Gründungszeit, dieses Post-Hardcore, wie man es ja genannt hat oder wie man es nennt. Und für mich hat das irgendwie, also vielleicht bin ich jetzt auch der komplett falschen Pferd, aber für mich hat mich das irgendwie an Deftones oder auch teilweise ein bisschen an Tool erinnert. Also so ja, Gitarrensound mäßig und auch der Gesang, und es ist halt auch sehr, sehr atmosphärisch. Vielleicht ist das auch genau dieses Post-Hardcore-Ding, diese Atmosphäre, die dahinter noch liegt, hinter dem Ganzen.
Genau, und es ist, wenn man, also wie gesagt, das Ganze im Kontext gesehen, ergibt das schon mehr Sinn, weil ne, Waltash Rifles, nachher auch Rival Schools gegründet und so weiter, der kam halt aus diesem Hardcore, also war auch bei Youth of Today und so weiter, und nach dem Hardcore, also Post-Hardcore, kam halt Quicksand, und das ist quasi so die Brücke, und die klingen halt auch sehr nach dem, was Deftones nachher gemacht haben. Fun Fact, Sergio Vega, der Bassist von Quicksand, ist der nachher bei den Deftones auch gelandet ist, nachdem deren ursprünglicher Basser Chi Cheng nämlich verstorben war. Das ist derselbe Mensch, ist auch eine coole Brücke irgendwie. Und ja, also wie gesagt, Distant Populations, ich habe, glaube ich, eine 8,5 oder 9 gegeben, also eine relativ hohe Wertung. Ist eine relativ kurze Platte, also glaube 32 Minuten, 11 Songs. Einfach mal anhören, finde ich, macht wirklich Spaß für einen, vor allen Dingen für Leute, die auch so, also es ist sehr abwechslungsreich, mal laut, mal leise. Also ja.
Ja, würde ich auch so sagen, so nachdem ich die beiden Songs gehört habe und der Shuffle quasi seinen Weg durch meine Gehörgänge sich gebahnt hatte, muss ich ganz ehrlich sagen, ist viel Abwechslung drin, auch für jemanden, der vielleicht nicht tendenziell aus dieser Richtung kommt. Sehr überraschend, sehr cool. Also ich kann es auch wärmstens empfehlen, nochmal reinzuhören. Ich mach's auf jeden Fall nochmal. Und ja, krass, es ist wieder so ein Name, den hat man ewig gehört und nie wahrgenommen. Und jetzt macht man es einmal und dann ist man total überrascht davon.
Genau.
Eigentlich schönes Ding.
Kannst du mich aufklären, was es mit diesem ganzen Lorna Shore-Hype gerade zu tun hat?
Hast du dir das denn angehört?
Ich habe es mir angehört, weil du nämlich auch noch mal drauf hingewiesen hattest, dass es gerade irgendwie viral geht. Ich muss sagen, ich kenne Lorna Shore auf jeden Fall vom Namen. Ich habe auf jeden Fall auch mal ein paar Songs irgendwie gehört, random. Ich war auch ziemlich beeindruckt, was mir da entgegengeballert wurde. Aber ich steckte halt nicht so krass drin, dementsprechend, ja.
Ja, es ist halt irgendwie, glaube ich, der Grund für diese Viralität, wie man das ja so schön nennt, ist, glaube ich, dass der Song To the Hellfire, der ja quasi der Opener von der aktuellen EP, gleichnamigen EP, glaube ich, so. Nee, die EP heißt And I Return to Nothingness, aber es ist auf jeden Fall der Opener dieser EP, der auch schon vor ein paar Wochen rauskommt, ich glaube irgendwie Anfang Juli, um die Juli herum, kam To the Hellfire raus. Und es war halt vor allen Dingen was Besonderes, weil es quasi der erste aufgenommene Song mit dem neuen Sänger von Lorna Shore ist. Lorna Shore hat leider Gottes anscheinend ein ganz, ganz schlimmes, ein Habit, wenn man das so nennen möchte, im Neudeutschen, dass sie einfach ihre Sänger sehr, sehr viel wechseln, zumindest in den letzten Jahren. Gründungssänger oder einer der erste Sänger war halt der Tom Barber, der jetzt aktuell bei Chelsea Green ist und gerade mit seinen Negativschlagzeilen bezüglich Corona-Impfungen auf sich aufmerksam macht, leider Gottes. Der dann, ich glaube, gegen Ende 2019, glaube ich, dann Lorna Shore verlassen hat, um zu Chelsea Green zu gehen, die da ihren Sänger Alex Köhler verloren hatten. Und dann ist quasi bei Lorna Shore damals der liebe CJ McCready reingerutscht, der vorher, das ist fieses Liebestriangel hier, der vorher bei Signs of the Swarm war. Also das ist irgendwie ganz lustig, wenn man sich das vorstellt. Lorna Shore war, oder Chelsea Green war, die ist die größte der drei Bands und die haben einfach mal eben so Sängerhopping betrieben, dass quasi immer der Sänger der kleineren Band in die größere Band gerutscht ist, ja. So muss ich mir das vorstellen. Und das ist dann erstmal so gelaufen. Lorna Shore haben auch mit diesem CJ zusammen ein Album aufgenommen, das Immortal, glaube ich, sogar heißt. Das war der letzte Longplayer von denen. Sehr cool, sehr brutal, sehr episch. Das ist mittlerweile deren Markenzeichen geworden. Das war seit der ersten EP Godmaker schon so, dass die sehr, sehr epische, sehr, sehr, ja, fast schon ins Black Metal abrutschende Einflüsse hatten.
Das fiel mir auch auf, ja.
Genau. Und mittlerweile ist es schon fast mehr orchestral als reiner Black Metal. Also wenn man sich die Platte Flash Coffin von anhört, merkst du noch so auch die Gitarren, dass die sehr Black Metal sind. Jetzt ist es halt so sehr viel Gitarre in so einem klassischen Stile und dann halt sehr viel Orchester und Chöre und sowas. Ne? Das ist jetzt so mittlerweile das Ding. Ja. Auf jeden Fall hatten sie dann mit McCready das Album aufgenommen, das letzte. Der hatte dann auch wieder mit Negativschlagzeilen zu tun gehabt, weil er diverse Anschuldigungen bezüglich sexueller Nötigung und Belästigung und es ist ganz, ganz fiese Sachen, wo Lorna Shore auch richtig reagiert hatten und ihn sofort auch gerade rausgeschmissen haben. Das war leider Gottes auch kurz nach der Veröffentlichung des Albums. Ja, also die Jungs hatten richtig Stress, dann das Album noch irgendwie, also es war, glaube ich, genau in der Veröffentlichungszeit auf jeden Fall. Und die Jungs hatten noch, also die Mitglieder haben gesagt, ey Leute, wir wissen es, es war scheiße jetzt mit dem CJ, bitte hört das Album, wir haben so viel Arbeit reingesteckt und ja, und dann war ganz lange Zeit irgendwie nichts mehr, also wusste keiner, was war. Und dann kamen sie um die Ecke mit ihrem neuen Sänger, der hatte auch schon auf der Tour dann, quasi auf der letzten Tour von diesem Album schon performt, das war der Will Ramis. Ich weiß leider nicht, welche Band er vorher gesungen hat, aber er hat auf jeden Fall schon mal in der Band geschrien und der Will schießt halt den Vogel komplett ab so ein bisschen. Und das ist auch das Virale quasi an dem Ganzen. Bei To The Heifer gibt's halt einen ganz markanten Part, wo er halt so grunzt. Es ist halt wirklich ein Grunzen. Er schreit, grunzt, schreit, grunzt, schreit, grunzt. Das ist halt so ein Breakdown, der haut dich halt auch wieder aus den Latschen. Das ist ja, man möchte es fast ein Gimmick nennen, aber ich find's irgendwie lustig, weil sowas geht halt immer tierisch durch die Decke. Dann sind die ganzen Reaction-Channels, die immer voll heiß drauf werden und geil, Alter. Und ja, und jetzt ist halt die EP rausgekommen letzte Woche. Ich glaube, ich habe in von allem, was rausgekommen ist, nicht so viel, also nicht so oft laufen lassen wie diese EP, weil mich die wirklich, wirklich begeistert hat. Und das ist tatsächlich auch was Besonderes, weil ich schon lange keine Deathcore-Scheibe mehr gehört habe, die mich so mitgenommen hatte, so von der vom ganzen Hörerlebnis her.
Ich find's auch, also ich find's krass, also es ist sehr gewaltig. Sehr gewaltiger, ja. Sound und ich muss sagen, wir haben halt nämlich kurz vor der Folge heute uns so ein bisschen drauf committet, worüber wir reden wollen. Ja. Sonst wäre ich da auch nicht drauf gekommen, da mal reinzuhören, ehrlich gesagt. Aber ich habe es halt beim FIFA-Spielen einfach mal so nebenbei laufen lassen, so auf den Kopfhörern. Und ich glaube, ich weiß, welchen Part du bei To The Hellfire meinst. Der ist, glaube ich, ziemlich am Ende, oder?
Genau.
Und dann, also meine Freundin saß im Raum, war gerade am Lesen oder so. Und ich habe halt diesen Bart im Ohr und dachte so, einer, was passiert hier denn gerade? Das ist so übel. Es
ist auf jeden Fall Endzeitstimmung, Gottes Willen. Ne?
Ja, also, voll.
Du musst aber überlegen, es sind 3 Songs auf der EP und die EP geht halt trotzdem 20 Minuten lang. Also es ist halt jeder Song 4-5 Minuten und aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich genieße davon jede Minute. Tatsächlich der To The Hellfire und der letzte Song, der Titelsong der EP, And I Return to Nothing, das sind so meine Highlights. Der To The Abyss, der zweite, ist okay, ist ein guter Füller dazwischen. Hat mich nicht so vom Hocker gehauen, aber die anderen beiden krass und wirklich in To The Nothingness, da ist so viel Layer mit dabei, einfach mit den ganzen Orchestersachen, mit den Chören und dann ist da noch so ein Synthi zwischendurch und es baut auf jeden Fall ein ganz düsteres Bild und ich feiere das ganz, ganz krass, dass die sich da so reingekniet haben in diese EP alleine und ja, kann ich jedem Deathcore-Fan, wenn er es nicht schon gehört hat, ich glaube, die Deathcore-Fans kennen es bereits, aber jeder, der vielleicht auch nicht mit Deathcore so direkt was zu tun hat, aber mal ordentlich mal die Gehörgänge durchgepustet braucht, auf jeden Fall mal reinhören. Geiles Ding. Ja, Mike, jetzt müssen wir auf jeden Fall über dein absolutes Lieblingsding sprechen. Thrice.
Natürlich.
Hau mal raus.
Haben wir, glaube ich, bei der Live-Folge, hatte ich das kurz angerissen, glaube ich, meine ich. Da kommt ja im September, Mitte September, so lange ist noch nicht mehr hin, kommt die neue Platte Horizons East raus. Und ich bin ja in diversesten Facebook-Gruppen und Fangruppierungen und Foren und so unterwegs, weil man da ja auch immer den ganzen heißen Scheiß irgendwie so mitbekommt, den man so auf normaler Art und Weise nicht hört. Und Da war halt relativ fix, als sie den Albumtitel halt bekannt gegeben hatten, die Diskussion Horizons East. Naja, wenn es denn East gibt, dann gibt's doch vielleicht auch West und North und South. Und bei Thrice ist es halt so, die haben damals den Alchemy Index rausgebracht. 4 Elemente, Feuer, Wasser, Erde, Luft. Mhm. Und zu jedem Element wurden halt 5 Songs geschrieben und das halt als Gesamtwerk halt veröffentlicht. Und die Hoffnung aller Thrice-Fans ist tatsächlich, dass sie sowas halt nochmal machen, weil das Ding wirklich, und das muss ich wirklich sagen, ist ein fantastisches Ding. Also die können sowas halt einfach schreiben und da will man natürlich mehr von haben. Und Thrice haben jetzt in dieser Woche innerhalb ihres Fanclub Twitch Stream in, ne, gar nicht, weil das war ein Interview mit dem Spin Mac, so anders. Da haben sie nämlich gedroppt, dass es zwar kein North und South, aber dass es wohl ein Horizons West geben wird und das wird wohl auch nicht so lange dauern, bis das erscheinen wird, was auch immer das bedeutet, aber alle, die es mit der Band halt die der Band irgendwie die Stange halten, können sich darauf freuen, dass es wohl relativ fix auch noch mehr Nachschub gibt. Die beiden Songs, Singles, die rausgekommen sind, Scavengers und Robert Soft Exorcism, sehr sperriger Name, wie ich finde. man diskutiert darüber, ob man relativ viele Radiohead-Einflüsse hat. Man weiß, dass die Band da auf jeden Fall auch Fan ist. Ist auch so zum Running Gag geworden, dass jetzt irgendwie alles jetzt nur noch nach Radiohead klingen soll. Dem stimme ich jetzt nicht ganz zu. Aber es ist auf jeden Fall ein interessanter Sound. Ich bin sehr gespannt und gehypt natürlich auf das, was da kommt.
Ja, ja, ich habe tatsächlich auch die beiden Singles von mir im Release-Radar gehabt bei Spotify. Fand ich cool. Ich habe ja auch nicht so Berührungspunkte mit Fries direkt. Aber ich finde es immer ganz nett, wenn mal sowas reingestreut wird quasi bei mir. Und das war auch sehr... Ja, ich sag jetzt mal so sehr, sehr, sehr ruhig, aber auch schon so ja moody, wenn man das so nennen möchte. Kann man das so nennen? Ich weiß es nicht. Es wirkt so ein bisschen entspannter schon vom ganzen Sound her. Es ist nichts Abgedrehtes, aber es ist halt in sich so ein bisschen vertrackt. Und ich glaube, dass das Storytelling ist auch so ein bisschen das, was das Entscheidende ist bei der ganzen Sache.
Genau, was ich so gelesen habe noch von Leuten, die das anscheinend schon gehört haben, also irgendwelche anderen Kritiker, wo ich mich ärgere, dass ich das noch nicht habe, sagen halt, dass das wirklich auch sehr, sehr viel und sehr abwechslungsreich sein soll. Okay. Ich bin gespannt. Also ist Mucke nicht für jedermann, glaube ich, aber sollte man auf jeden Fall sich auch mal einfach ranwagen.
Wie ist das? Du weißt doch bestimmt, der Alchemy Index, diese, das waren ja 3 EPs, richtig? Oder 4 EPs?
4 EPs. Genau.
4 EPs. Also pro EP 5 Songs, würde ich jetzt mal so schätzen. Ich weiß es gar nicht aus.
Genau.
Wie ist das jetzt bei den neuen Platten? Haben die da wirklich Longplayer mit bis zu 12 und größer oder gibt's da schon Infos zu?
Wenn ich das richtig im Kopf habe, sind es auch, also zumindest bei der Horizons East, wieder so irgendwie zwischen 10 und 12 Songs, also normale Albumlänge.
Okay, ja. Aber dann halt quasi fast schon Doppelalbum, quasi Konzept-Doppelalbum, wenn man das so möchte.
Kann man drauf spekulieren, dass das so kommt. Also sie haben es halt sehr vage gehalten, weil die Frage halt kam und dann hieß es ja, schon, also da wird schon irgendwie was in der Richtung kommen. Wie das am Ende aussieht, wird man sehen.
Wird bestimmt geil. Also ich rechne denen das hoch an, deren Storytelling. Ich weiß noch, wie du uns damals bei Thank You for the Music diese Story mit den 2 zusammenhängenden Songs, ich glaube, da ging es um den Flug von Icarus ging. Und ich habe gesagt, so, boah, krass, sich so lange damit zu beschäftigen, auch so das weiterzustricken, heftig. Fand ich total beeindruckend und cool. Freut mich auf jeden Fall, dass du auch bald wieder neuen Stoff bekommen hast, wo du abnerden kannst die ganze Zeit.
Oh yeah.
Genau. Dann hattest du noch ein Projekt gefunden, das mir auch gar nicht so geläufig war, bis es dann irgendwie dann auch irgendwie auch bei mir aufgeschlungen ist. Der gute Ingo, ne, von den Donuts, richtig?
Genau.
Der hat was Neues am Start.
Der hat was Neues am Start, unter anderem auch mit Leuten von Adam Angst zum Beispiel.
Oh ja.
Und Duchamp, ich glaube, man spricht es so aus.
Ja,
genau. Das Album heißt Slingshot Anthems. Ich habe das hier schon auf Platte zu Hause liegen. Die kommt morgen in Klammern am 20. August. Ihr hört das natürlich ein bisschen später. Kommt die raus und ist halt eine wunderschön coole, entspannte Hommage einfach an den 90er Skatepunk. Musikvideos sind original einfach Skatevideos und Gaming. So Bit-Optik und es ist einfach, es ist herrlich. Also da geht einem wirklich das Herz auf, wenn man da so einen gewissen Bezug zu hat. Und es gibt 13 Songs, ein paar Feature, die auch sehr hochkarätig tatsächlich sind. Unter anderem mit Leuten von Kid Dynamite, Descendants, All oder von Be Well. Also Leute, die halt irgendwas mit Hardcore-Punk oder so anfangen können, denen geht wahrscheinlich jetzt gerade das Herz auf. Also ich finde die Feature-Liste sehr, sehr interessant. Ich habe die Platte noch nicht gehört. Das wollte ich zu gegebener Zeit mal in Ruhe machen. Aber die Singles, die ich gehört habe, alle wunderbar. Wie gesagt, jeder, der irgendwie Bock auf Skatepunk oder Melodic Hardcore, Oldschool-mäßigen hat, der sollte da auf jeden Fall auch mal reinhören.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin, habe tatsächlich das auch noch gar nicht auf dem Schirm. Ich muss da auch mal reinhören, weil ich finde, Ingo ist ein super sympathischer Mensch. Und ich habe auch das Gefühl, wenn der was anpackt, dann wird das eigentlich Gold. Also jetzt nicht im monetären Sinne, aber halt so vom reinen Hörfaktor. Das finde ich gut, was sie da machen. Und da bin ich jetzt auf jeden Fall ein bisschen neugierig. Zumindest die Single werde ich mir mal anhören,
Ja,
noch.
tatsächlich sind auch die Schallplatten sehr schnell ausverkauft, also fast komplett ausverkauft
Ach,
gewesen. Also
krass.
da, wenn es danach geht, dann ist da vielleicht doch schon ein gewisses
Okay.
Gold hinter.
Vielleicht ist er einfach ein guter Geschäftsmann. Können wir auch mal so sehen.
Ja, und Ingo
Ja.
singt halt wieder auch auf Englisch. Das finde ich
Ach,
auch ganz
was.
nice, weil die zwischendurch haben die Donuts ja deutschen Kram gemacht, den fand ich jetzt nicht so cool, aber jetzt ist er wieder da angelandet. Das mag ich halt auch ganz gerne.
Das finde ich total geil. Ne? Ich muss da ganz ehrlich zu den Donuts, wenn wir mal kurz den Abstecher machen wollen. Ich weiß, dass ich die Donuts den Namen immer nur mit der Verbindung gebracht habe mit diesem Song Stop the Clocks, weil der
Ja.
ja immer bei Viva oder MTV halt auch lief. Ne? Und irgendwann später hieß es dann ja, die Donuts hier Punk und so. Und ich so, hä? Wie Donuts Punk und so? Ja, dass das die gleiche Band ist und dass die einfach mal, als sie auf Deutschland anscheinend angefangen haben, gesagt haben, so, wir machen jetzt mal punkigeres Zeug. Das war irgendwie totaler Kulturschock für mich, weil ich die immer so als Stop the Clouds ist ja ein sehr ruhiger Song eigentlich. Und dann kommen die auf einmal rum und keine Ahnung, was die, wenn dann spielen die auf dem Mainstream zum Beispiel und reißen halt da die Hütte ab mit ihren Punk-Shirts und keine Ahnung, war cool. War irgendwie eine
Ja.
coole Erfahrung einfach damals.
Ist eine ultra interessante Band. Ich hoffe,
Ja.
ich bin jetzt mal so frei. Ich hoffe, dass wir vielleicht so einen Ingo auch mal in die Sendung reinkriegen könnten.
Das wäre übel geil.
Weil er auch überall irgendwie drin steckt und mit vielen Leuten irgendwie auch schon irgendwie zu tun hatte und so. Und die waren auch mal beim Klimansland irgendwie zu Gast und keine Ahnung. Es ist halt auch so ein
Ja,
omnipräsenter Typ und wie die alle
absolut.
einfach. Und haben auch eine interessante Bandgeschichte. Das führe ich jetzt hier nicht näher aus, aber die haben
Ja.
viel auch mit irgendwie mit Labels, glaube ich, Quatsch mitgemacht und so. Und ja.
Ja. Also Ingo, wenn du das hörst, zufällig, ne, ruf uns an, schreib uns, schick eine Brieftaube oder so. Wir sind auf jeden Fall offen dafür, mit dir mal einen netten Plausch zu halten. Dann eine Sache, die jetzt spontan noch kommt, Mike, und ich hoffe, du hast ihn gehört. Machine Gun Kelly, featuring Travis Barker, natürlich wieder featuring Travis Barker. Paper Cuts.
Ja, sicher
Gott sei Dank, ich habe schon Schiss gehabt, dass ich jetzt
dat.
allein darüber reden muss.
Nee, nee.
Vielleicht vorweg, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht erschrocken, aber mich hat's überrascht, wie der Song klingt. Ich habe gedacht, er würde seiner Punk-Sache noch treu bleiben, wobei es ist jetzt nicht so unpunkig, aber es ist schon weniger Pop-Punk als jetzt der letzte Album. Ich habe ein ganz kleines bisschen, und das ist auch das, was ich auf TikTok so mitbekomme, so ein ganz kleines bisschen werfen die Leute den Namen oder die Bezeichnung Grunge mit in den Raum. Was sagst du
Ja,
dazu?
ich hatte so leichte Green Day-Vibes, allerdings diese zu der Zeit, wo die so 21 Guns und so rausgebracht haben.
Ja,
Also quasi
ja.
diese nach Pop-Punk, Punk-Rock-Phase, wo sie so ein bisschen Alternative auch
Ja.
gemischt haben. Ich stell mal die steile These auf, dass Travis Barker vor allen Dingen, würde ich daraus heben, dann durchaus im Blick hat, was denn so der nächste heiße Scheiß sein kann. Und dementsprechend orientieren die dieses Projekt einfach in diese Richtung. Also man
Ja.
kann ja jetzt nicht davon ausgehen, dass das Projekt Machine Gun Kelly ein reines Pop-Punk-Projekt bleibt, sondern
Nein,
die
glaube
werden
ich
mit
nicht.
dem einfach genau gucken, welche Trends kommen jetzt auf und da, das werden die einfach mitmachen. Also ehrlich muss man sein, weil die halt auch zur richtigen Zeit wie sagt man, festgestellt haben, dass halt Pop-Punk gerade das heiße Ding ist, sind völlig gut damit gefahren und jetzt geht's möglicherweise in eine etwas andere Richtung. Ist spannend, das zu beobachten, was da gerade passiert, finde ich.
Ich finde es ein bisschen lustig so. Für mich ist Travis Barker dann die Galionsfigur, die quasi wieder in das neue Genre übergeht, so, ne, so den Marsch antreibt, so als Person oder als Persönlichkeit. Und dann folgen ihm wieder alle, weil so war es ja eigentlich bei Pop-Punk genauso. Er war so der Erste, so bumm, ich mache jetzt Pop-Punk. Und dann lustigerweise natürlich alle im Schlepptau von Travis Barker quasi poppen dann so ein bisschen so überall auf, so, ne? Hast du dann so einen Jaden oder wie er hieß, oder den Zuecco jetzt zum Beispiel auch zuletzt und alle haben irgendwie dann mal mit Travis Barker zusammengearbeitet, haben dann auch irgendwie Pop-Punk gemacht, auch Kenny Hubler, ne? Der war ja vorher auch mehr im Indie-Bereich eigentlich und
Genau.
dann kam der Travis Barker was naheliegend ist, weil er halt auch bei Blink war, die eine Pop-Punk-Band sind. Und vielleicht ist das jetzt so wieder der nächste Schritt, wieder so eine Migration in den nächstes Genre, dass quasi MGK und Travis Barker dann den Vorreiter machen und dann folgen so nach und nach diese ganzen Alternative-Künstler vielleicht dann auch dann direkt dem Fuße nach, dass sie auch in die Richtung gehen. Können wir mal, ist spannend, vielleicht ist es ja wirklich so.
Ich habe letzte Tage noch einen Facebook-Kommentar gelesen, wo jemand meinte, ach, was habt ihr eigentlich alle mit Travis Barker? Der macht doch seit Plus 44 oder wann auch immer, macht der doch quasi immer denselben Song und von wegen der Hype ist da nicht gerechtfertigt und so. Ja. Ich habe mich auf diese Diskussion nicht eingelassen.
Gott sei Dank.
Ich habe das weggeschmunzelt und ja. Also das war, glaube ich, auch unter einem Beitrag, wo es irgendwie um Travis Barker bei Morcore ging.
Ja, mein Gott.
Genau, also ja, ich glaube schon, dass der ein bisschen mehr drauf hat, was man auch durchaus sehen kann gerade.
Vielleicht ein Witz von meiner Seite noch dazu. Mittlerweile gibt es quasi nur noch ein lustiges Featuring-Roulette. Ist mir heute mal so aufgefallen. Entweder hast du Courtney LaPlante von Spiritbox als Feature oder Spencer Chanas, ja, also von Ice Nine Kills oder halt Travis Barker. Die drei gibt es aktuell und mehr haben die Leute nicht mehr zu Features.
Das stimmt.
Die einzigen, die nur noch auftauchen. Ich wundere mich jedes Mal, warum irgendeine Band bei mir im Release ran hat, die ich noch nie gehört habe. Und dann so, featuring Spencer Chanas. Ja, okay, alles klar.
Ja, wo wir dann bei Crown the Empire schon wieder wären, oder nicht?
Genau, darüber bin ich immer gekommen. Der Song ist cool, aber ich würde auch behaupten, dass der Song längst nicht so cool wäre, wenn Courtney nicht dabei wäre.
Ja, glaube ich auch. Ich habe aber auch gar keinen Bezug zu Crown the Empire. Ja. Ich könnte dir jetzt nicht sagen, ob das jetzt besser genauso. Oder schlechter ist, was die vorher gemacht haben. Ich habe keine Ahnung von der Band, ehrlich gesagt.
Ich kann dir schon, also die haben sicherlich gute Songs gehabt. Ich habe sie zeitlang aus den Augen verloren. Jetzt, das ist das erste Mal, dass ich wieder von ihnen höre. Die haben sicherlich ein Talent dafür, gute Hooks zu schreiben, aber es ist halt, wenn man es dann nüchtern betrachten würde, und ich möchte jetzt auch keinem Fan der Band zu nahe treten, halt auch 0815 Metal, Post-Hardcore, New Metalcore, keine Ahnung. Also es fällt ins Schema und dementsprechend jetzt nichts, wo ich jetzt sage, das ist jetzt gerade sehr aufsehenerregend.
Nö, sticht halt kaum raus.
Aber guter Song, wie gesagt, ist ein guter Song. Courtney macht eine absolut krasse Performance wieder drauf. Ich finde die Frau klasse, ich feiere diese Frau, ich freue mich auf das Spiritbox-Album. Ich hoffe, dass die sich nicht selber zu sehr ausrennen in den nächsten Monaten danach, weil ich brauche jetzt nicht nochmal irgendwie die nächste Band, die so durch den Fleischwolf gedreht wird, wie zum Beispiel Ginger oder sowas. Also das fände ich schade, dann sollten sie lieber gucken, dass sie weniger Alben und dafür weniger Alben bei längeren Abständen halt auch, ne, dann machen. Ja. Das ist einfach so ein bisschen, dass die Kreativität halt auch dann da bleibt und man nicht irgendwie nur noch nach Schema F vorgeht. Das wäre schade.
Ja. Was sagst du zum Trashboat-Song, den ich dir da noch gedroppt hatte?
Stimmt, den hatten wir auch noch angesprochen. Ja, das ist, also ich finde das total seltsam. Ist auch so eine Band, ich habe ein ganz anderes Bild von der gehabt und dann kommt dieses Album raus und auch diesen Song und dann dreht sich das wieder total. Wir haben die damals bei, wo war das noch? Ich glaube, als Vorband für Venner gesehen, in Köln. Ich habe den Namen schon wieder vergessen von dem Laden. Genau, Venner war das auf jeden Fall und noch irgendwie eine coole Band, die ich sehr, sehr, Beartooth, Venner und Trashboat, und da hab ich gedacht so, boah, ja, Trashboat, das klang dann so wie, wir wollen Pop-Punk machen, aber ein bisschen härter, also so, wir machen jetzt Stories so far mit richtigen Breakdowns und noch ein bisschen Geschrei, hat mir nicht so sehr zugesagt, war mir ein bisschen zu unrund das Ganze. Dann kamen ja die ersten Singles raus, hier, was war das, da war irgendwie ein Song, den hatte mir die Julia empfohlen. Der war so voll so in Richtung Royal Blood, hatte sie gesagt. Da hatte sie auch nicht ganz unrecht mit. Ich glaube, es war sogar in der Folge, wo wir mit ihr die zusammen gemacht haben. Da meinte sie, hört immer ran. Ich weiß gar nicht mehr, welche das war, genau. Und jetzt Alpha und Omega ist halt schon angefressen. So ein bisschen brechermäßig. Vielleicht nicht total brutal, aber schon sauer.
Vor allen Dingen mit, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Das ist jetzt einfach Kamiada oder Kamiada Plus oder.
Also Kamiada ist der eine und Kamiada Plus ist, wenn du 19,90 € im Monat bezahlst. Kannst du dir jetzt aussuchen,
Mike. Besagter Typ auf jeden Fall, der, aber ich kannte den bis vor kurzem nicht, aber vorher, ich hatte nämlich ihn bei YouTube entdeckt mit dem Song Fucking With My Head oder so.
Okay.
Völlig abgefahrenes, wie durch den Fleischwolf gedrehtes, ich pack einfach mal Ska, Trap, Metal, Screamo, was weiß ich, alles da rein. Also es klingt völlig absurd. Und der ist halt nämlich, der macht das Feature hier und der kommt halt aus dieser Richtung wie Scarlord und so. Also es ist halt und
ach, oder
Ghostmane
so und aus diesem wie sagt man, Trap Metal, sagt man das ja mittlerweile, glaube ich.
Genau, ja. Also halt einfach, ja.
Sehr anstrengend.
Ja, also Trap Beats, aber dann halt mit Gitarre irgendwie und dann aber halt sehr viel Rumgebrülle und das klingt auch sehr oft sehr gleich, muss ich sagen. Aber ja, also der bringt dem Ganzen halt noch so einen leichten Hip-Hop-Vibe mit rein. Ja, das ist irgendwie ganz komisch, aber ich finde es auch. Ich habe die Platte noch nicht gehört, das ist ja ein ganzes Album schon rausgekommen. Ich finde es interessant, mal gucken. Also ich werde es mir auch nochmal geben.
Genau, also ich hab wirklich tatsächlich mir dann auch so ein paar Songs so angehört vom Album. Ist abwechslungsreich. Auch so beim ersten Hören, so denkst du so, okay, ist halt auch nicht alles so ein gleicher Sound. Die haben ein paar ruhigere Sachen, die haben ein paar angepisstere Sachen, so wie jetzt auch Alpha und Omega. Die haben ein paar etwas lockere, also es ist schon sehr abwechslungsreich, das muss man schon sagen. Ob sich rentiert, weiß ich nicht. Ich habe auch schon ein paar Stimmen gehört, die nicht so cool damit sind, so dass es halt so sehr experimentell ist oder sehr unterschiedlich, aber man kann ihnen auf jeden Fall mal eine Chance geben, das würde ich auf jeden Fall sagen.
Ja, ich weiß nicht, wie viel Zeit du jetzt hier noch einplanst, aber bevor du jetzt in die Endphase reingehst, weil ich habe das Gefühl, möchte ich ganz kurz noch zwei Sätze zu den Killers sagen. Die haben nämlich jetzt auch ein neues Album rausgebracht, Pressure Machine. Und Killers früher sehr, sehr oft gehört, sehr, sehr viel, aber irgendwann halt verloren, weil die sich dann doch sehr, sehr in diesem ganzen Pop-Rock irgendwie verloren hatten. Aber Pressure Machine habe ich jetzt bisher, glaube ich, dreimal durchgehört. So ein bisschen beim Arbeiten, also nicht mit beiden Ohren, aber zumindest anderthalb. Ist sehr sphärisch, sehr auch ruhig, aber halt nicht so poppig ruhig, weißt du, sondern es hat schon, da ist so eine krasse Tiefe drin, auch sehr viel mit so Skits. Also in Form von, dass da halt jemand einfach am Anfang des Songs einfach irgendwas reinquatscht.
Ja.
Und hat zwischendurch halt so leichte, auch so Kings of Leon-Vibes von der aktuellen Platte. Also ich sag mal, wer halt einfach so ein bisschen Bock auf Musik hat, die quasi so End of Summer Richtung Herbst mäßig klingt, damit kommt man, glaube ich, ganz gut in diese Stimmung rein. Okay. Also ungewöhnlich lang auch, also 51 Minuten bei 11 Songs. Und ja, also ich finde sie echt gelungen, muss ich sagen, für das, was ich jetzt so gehört habe.
Ist es denn, also ich meine, Killers, wer würde mir jetzt spontan, ich habe die überhaupt nicht verfolgt und bin total erschrocken, dass es ein neues Album von denen gibt. Würdest du denn sagen, dass, also ist es ganz anders als sowas zum Beispiel wie Mr. Brightside oder Human?
Ja, das ist, also Human ist ja so die Richtung, wo die halt sich einfach auch so ein bisschen verloren hatten. Da sind auch viele Fans dann abgewandert. Mr. Brightside war ja dann auf der Hot Fuzz, glaube ich, drauf. Ja, genau, das ist ja das Knüller-Album schlechthin. Das ist wirklich auch ein fantastisches Ding. Und es geht schon irgendwie eher Richtung so Radiohead, The National mäßig. Mit Phoebe Bridgers auch ein Feature. Oh. Und da weiß man, glaube ich, auch, in welche Richtung es geht. Also so Singer-Songwriter, Folk-mäßig. Also ich weiß nicht, wer von unseren HörerInnen die aktuellste Taylor Swift, also nicht dieses Remaster-Ding, sondern dieses Folk-Album gehört hat. Wer das gut fand, der kommt hiermit auf jeden Fall auch zurecht.
Finde ich ganz spannend, weil mir jetzt der Gedanke kam, so rein von deinen Erzählungen her, Kings of Leon gesagt hattest, und da fällt mir auch irgendwie dann gleichzeitig Biffy Clyro ein, sind ja alles so Rockbands, die ja kommerziell schon echt einen dicken Höhenflug gehabt hatten und jetzt ja nicht mehr oder nicht mehr so krass und jetzt aber sich jetzt auch komplett ausprobieren, kann das sein? Also das ist so das Gefühl, was ich jetzt mittlerweile so bekomme.
Safe, also das hatte ich auch in einer anderen Folge ja auch zu der neuesten Kings of Leon gesagt, die ich auch absolut sehr, sehr krass, gut, fantastisch finde, wirklich. Die haben halt auch einfach, sie steigen genauso wie jetzt auch die Killers mit so einem über 5-Minuten-Song ein. Der Opener ist einfach 5 Minuten 42 lang. So. Mhm. Und die allermeisten Songs gehen halt mindestens 4 Minuten oder fast 4 Minuten. Und das sind halt alles keine Radio-Hits. Davon kannst du einfach fast nichts, glaube ich, auf Anhieb irgendwie ins Radio
packen. Ist die Antithese zum Pop im Endeffekt, ne?
Genau, ja. Und das ganze Thema und so klingt relativ düster. Also ich muss es mir wirklich noch mal ganz bewusst anhören, aber das Cover ist auch sehr düster mit so Stacheldraht und Kreuzen im Hintergrund
okay,
und so.
Okay, Alter.
Ja, es ist schon krass. Also ich glaube, da steckt auch sehr viel hinter, was man entdecken kann.
Okay, krass, ja. Bevor wir jetzt, ich möchte jetzt sagen, zum Ende kommen, weil wir wollten ja eine kurze Folge machen. Nachher sitzen wir wieder 1,5 Stunden hier, Mike. Das können wir auch nicht machen.
Verdammt.
Aber ich wollte eine Sache noch fragen, weil wir jetzt so ein bisschen auf unsere Spotify-Playlisten. Du hast eben am Anfang gesagt, dass du deine erste Playlist vorbereitet hast. Mal nur so als Ausblick, was so ein Mike Krause so für sich als Herbstsound nimmt. Was wären so beispielhafte Künstler, die du für deinen Herbst quasi wählst?
Gehe ich da gerne auch mal so in diese Klischee-Richtung und habe dann sowas wie Mumford & Sons drin. Ich hoffe, da zucken jetzt nicht allzu viele zusammen.
Ich habe ein zuckendes Auge gerade, aber alles gut, wir können weitermachen.
Aber halt auch die frühen Sachen. Aber ich bin sehr stark dann immer von so älteren Citizen und Balance and Composure Turnover und dann aber halt auch so Gaslight Anthem und Chuck Reagan und Frank Turner und sowas. Das klingt dann halt alles immer so ein bisschen nach Wald. Ach fuck, wie heißt das? Diese Hemden, weißt du? Diese Holzfällerhemden, genau. Diesen Holzfällerhemden-Sound. Und den finde ich immer ganz geil. Und dann kommt dann halt noch so Band of Horses rein und Smashing Pumpkins und dann halt irgendwie Radiohead und so. Also da glaube ich, da kriegt man
Smashing Pumpkins finde ich sehr bezeichnend für die Zeit.
Ja, total. Aber das ist voll mein Ding. Und so Movements und so, alles, was so ein bisschen schwerer auch reinbringt.
Bisschen, genau, schwerer und moody sein und sowas. Genau, ja, kann ich verstehen. Ja, bei mir ist es tatsächlich dann, ich höre das ganze Jahr es nicht und dann höre ich es im Herbst, aber exorbitant viel. Ist meistens sowas jetzt habe ich den Namen vergessen, aber ich weiß zum Beispiel, Conjurer ist zum Beispiel so ein Ding, Outbreaker, also diese sehr düstere, doomige, Post-Metal-mäßige Klamotte, Opeth, den Namen habe ich gesucht, Opeth, das Album Ghost Reveries, glaube ich, heißt es, mit Ghost of Perdition, das ist so ein geiles Herbstalbum, wenn du die Hammond-Orgel hörst, bist du voll im Herbst. Das ist so krass, wenn die ansetzt, einfach bei den Songs. Alles, was so sehr düster ist, das feiere ich dann auch wirklich, wirklich sehr viel und sehr gerne ab. Weil man auch so in diese dunklen Tage einfach geht. Dieses Dunkle, das ist einfach geil. Aber wir befinden uns noch nicht im Herbst, auch wenn es danach so langsam aussieht. Und wir wollen euch auch dieses Mal auf jeden Fall eine Playlist vorbereiten. Wie gesagt, ihr müsst ja eine kleine Weile ohne uns auskommen. Und dementsprechend haben wir uns da jetzt auch das so vorgenommen, dass wir quasi, auch wenn sie nicht gerade mit uns physisch hier anwesend sind in dieser Aufnahme, werden auch Julia und Thilo sich noch ein bisschen dran beteiligen, werden auch ein paar Songs beisteuern. Thema sollte eigentlich Sommerhits sein. Jetzt denke ich im Endeffekt so, okay, Mike hat es eigentlich schon am Anfang gut getroffen. Wir befinden uns nicht mehr wirklich im Sommer. Nennen wir es Übergangsplaylist. Gibt es eine Übergangsjacke? Dann machen wir die Übergangsplaylist.
Geil.
Und dann packen wir mal so ein paar Geschichten rein, die vielleicht so zwischen Sommer und Herbst ganz gut passen könnten. Und Mike, vielleicht hast du so 1, 2 Songs, die du schon mal anteasern kannst, aber du kannst natürlich später noch ein paar mehr reinhauen, wo wir die Leute vielleicht einfach mal sich überraschen lassen, was du noch so dazu bringst.
Ja, auf jeden Fall. Von Pilots, die schreiben sich PLTS, also ohne die Vokale, On and On, also ist ein typischer Ende der Sommerferien und jetzt geht's dann halt wieder Richtung Herbst-Song. Und ich würde jetzt auch einfach einen nehmen, der ist einfach auch herbstlich. Es tut mir leid.
Klar.
Into It, Over It mit The Shaking of Leaves. Ist ein wunderschön trauriger Song auch irgendwie. Ach, zuckersüß, mag ich.
Und ich finde es auch geil, der alleine Name ist schon so herbstlich. Shaking of Leaves, das passt wunderbar rein. Ich packe auch schon mal oder teaser schon mal 2 an. Also zum einen wird es auf jeden Fall von Opeth, auch von dem Album Ghost Reveries, ein Song. Ich würde nicht Ghost of Perdition nehmen, weil der ist ein bisschen klischeehaft tatsächlich, sondern The Baying of the Hounds ist ein super geiler Song, der richtig schön viel Hammond-Orgel drin hat. Und dann kickt der Herbst nochmal umso mehr, finde ich. Und das zweite ist, was ich, es ist ja auch so ein bisschen Teil der Jahreszeit. Und ich bin ja super krasser Fan von dieser EP, dieser Dreier-EP zwischen Fit for an Autopsy, The Acacia Strain und Via This Murder. Und da nehme ich tatsächlich das Black Hole Sun Cover von The Acacia Strain. Es ist einfach, keine Ahnung, ob ich das schon mal in die Playlist gepackt hatte. Ich glaube ja. Aber es ist auch einfach, keine Ahnung, wenn man überlegt, Black Hole Sun ist eigentlich so ein Summertime Sadness Moment, wenn man es so möchte. Aber dann auch nochmal bei The Acacia Strain nochmal zu hören, das noch depressiver ist, sitzt quasi für mich zwischen Sommer und Herbst und deswegen kommt der da auch mit rein. Also Black Hole Sun. Und natürlich, wie gesagt, Julia und Tilo werden sich auch noch dran beteiligen. Also werdet ihr eine Playlist in Hülle und Fülle erleben, die so ein bisschen in diesem Thema hängt. Und ja, wir verabschieden uns damit erstmal in unsere kleine Übergangspause. Und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, passt auf euch auf. Bleibt gesund. Lasst euch vielleicht noch impfen, wenn es geht.
Genau.
Und genießt die letzten Sommertage von mir aus. Auf Wiedersehen. Tschüss.
Bis bald. Ciao, ciao.